Liebe Geschwister, wer von euch hat sich noch nicht die Frage gestellt und sie an Gott gerichtet, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und betet dann auch in diesem Zusammenhang mit großer Ernsthaftigkeit, Herr, lass mich deinen Willen für mein Leben erkennen. Wen solche Fragen bewegen, für den hoffe ich, dass die Predigt ihm eine Hilfe sein wird, Gottes Willen für sein Leben zu erkennen. Das Thema der Predigt lautet, Gottes Wille für dein Leben ist ein offenes Geheimnis. Und der Predigttext dazu ist Epheser 5, die Verse 15 bis 17. Da schreibt Paulus, gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern wie weise Menschen. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid daher nicht dumm, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Gottes Wille umspannt die ganze Welt. Und gleichzeitig ist sein Wille konkret mit jedem einzelnen Leben von euch verbunden. Der erste Predigtpunkt lautet, Gottes Wille betrifft die Art, wie du lebst. In Vers 15 schreibt Paulus, gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Wir denken vielleicht, wenn es um Gottes Willen in unserem Leben geht, dann geht es um etwas ganz Besonderes, um etwas Spezielles. Dann geht es darum, welchen Beruf ich wählen soll. Zum Beispiel. Wir denken, mit dem Erkennen von Gottes Willen geht es erst einmal um solche Fragen. Welchen Beruf nehme ich? Ähnliche Dinge. Wenn wir an Gottes Willen denken, denken wir an seine spezielle Führung in unserem Leben. Als erstes häufig. Aber die Wirklichkeit ist, dass die Führung durch Gott in unserem Leben irgendwie relativ normal aussieht. Es passieren nicht am laufenden Band spektakuläre Dinge. Gottes Wille betrifft die Art, wie wir in unserem Alltag leben. Gottes Wille betrifft nicht die Besonderheiten in unserem Leben, sondern das Normale. Sein Wille bezieht sich darauf, wie wir normalerweise leben. Und wenn ich Gottes Willen für mein Leben erkennen möchte, geht es vor allem darum, seinen Willen in den vielen konkreten Alltagssituationen umzusetzen. Wenn du dich also fragst, geschieht in meinem Leben Gottes Wille, dann darfst du nicht nach irgendwelchen verborgenen Führungen Gottes Ausschau halten. Oder ob du möglicherweise eine verpasst hast. Und jetzt in der Folge möglicherweise auf einem falschen Weg bist. Schau darauf, ob sein offenbarer Wille in deinem Leben Wirklichkeit ist. Spiegelt sich in deinem alltäglichen Verhalten Gottes Wille wider. Und dass dies nicht automatisch geschieht, wird in der Aufforderung deutlich, die Paulus an uns richtet. Gebt sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Wenn wir diese Sorgfalt nicht an den Tag legen, wird Gottes Wille nicht geschehen in unserem normalen Leben. Paulus hält ja vor allem im Epheserbrief die Gnade Gottes ganz hoch. Etwa in Kapitel 2, Vers 8, wo er schreibt, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar mittels des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, sie ist Gottes Geschenk. Diejenigen, die Gott errettet hat, von denen gilt, dass sie mit einem neuen Leben beschenkt worden sind, Und in diesem neuen Leben erweist sich im Alltag, dass es neu ist. Nur wenige Verse weiter, Epheser Kapitel 2, Vers 10, schreibt Paulus: Was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns in Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, Klammer auf, im normalen alltäglichen Leben, Klammer zu, im Voraus vorbereitet, auf das wir es tun. Von Gottes Seite her ist uns das alltägliche Leben nach seinem Willen bereits gegeben. Wir sind aber eben kleine Menschen. Wir sind auch keine Maschinen, die programmiert worden sind, automatisch etwas zu tun, sondern wir handeln, nachdem wir etwas verinnerlicht haben, nachdem wir belehrt worden sind und Belehrung angenommen haben. Wir sind Menschen, die bewusste Entscheidungen treffen und von Gott auch zu bewussten Entscheidungen aufgerufen sind. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns seinen Willen aufprägt. Unser ganzer Mensch mit seinem Fühlen, Denken und Wollen wird von Gott mit einbezogen. Gottes Wille für dein Leben betrifft die Art, wie du lebst. Du bist aufgerufen, sorgfältig darauf zu achten, wie du im Alltag lebst, damit Gottes Wille in deinem Verhalten Wirklichkeit wird. Gottes Wille für dein Leben ist ein offenes Geheimnis. Dieses Wortspiel am Ende wird noch das eine oder andere Mal thematisiert werden. Die Betonung liegt hier im ersten Predigtpunkt darauf, dass Gottes Wille für dich in der Regel nicht in verborgenen Führungen liegt, die du ergründen müsstest, außerhalb seines Wortes, die du irgendwie durch geheimnisvolle, stille Zeiten ergründen müsstest. Gottes Wille betrifft ganz konkret dein Verhalten im normalen Leben. Aber das alltägliche Leben von Christen ist nicht normal. Nämlich nicht normal in dem Sinne, dass es sich am Alltagsleben von Nichtchristen orientiert. Das, was für die normal ist, ist für Christen nicht normal. Nichtchristen leben nicht nach dem Willen Gottes, das ist die Regel. Daher können Christen sich in der Regel an ihnen kein Vorbild nehmen. Vielmehr müssen sie es aus Gottes Wort heraus lernen, seinen Willen zu tun. Und dazu braucht es Weisheit. Das ist Punkt 2 in der Predigt. Gottes Wille ist, dass du dich im Alltag weise verhältst. In Vers 15b schreibt Paulus: Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern wie weise Menschen. Ein weiser Mensch, wir haben es in der Schriftlesung gehört, hält sich nicht selbst für klug. Er gibt zu, dass er von außen, von richtiger Stelle, Instruktion braucht. Und die Definition für einen Narren in dem Buch der Sprüche ist eben genau dies, dass jemand denkt, er brauche von außen keine Belehrung, sondern er wüsste alles selbst. Ein weiser Mensch weiß, dass er klug wird, wenn er durch Gott Belehrung erfährt. Ein weiser Mensch richtet sein Leben und sein Verhalten an Gottes Offenbarung aus. Das ist einfach gesagt. Die Bibel ist aber nun mal ein Buch von ungefähr 1000 Seiten. Und jetzt finde mal einer dort genau den Willen für sein Leben. Da steht was von Tieropfern drin. Aus irgendeinem Grunde tun wir die nicht. Da steht etwas von Sabbatheiligung drin. Aus irgendeinem Grund halten einige Christen den einen und andere nicht. Dann gibt es aber andere Dinge, die tun alle Christen. Weil sie denken, das müssen alle tun, sonst sind sie keine Christen. Beten zum Beispiel, in den Gottesdienst gehen, Bibel lesen. Also weil die Bibel sehr umfangreich ist und die Einheit der Heiligen Schrift gar nicht so einfach zu erkennen ist, ist es nicht einfach, auch Grundsätze für das eigene Verhalten im Alltag aus ihr abzuleiten. Man muss die Mitte der Heiligen Schrift verstehen, um dann in der Folge Ableitungen treffen zu können für das eigene persönliche Leben. Die Mitte der Heiligen Schrift, das ist das, was Gott in seinem Sohn Jesus Christus getan hat. In ihm hat Gott seine Weisheit auf überragende Weise gezeigt. Und das ist ungemein wichtig. Wir sind dann weise und wir handeln dann weise, wenn wir das verstanden haben. Da fängt alles an, dass wir verstanden haben, in Christus, im gekreuzigten Christus, ist Gottes Weisheit offenbar geworden. Wenn wir das nicht verstehen, werden wir im Alltag nicht in der Lage sein, Gottes Willen zu tun. Also, ein Mensch handelt dann weise, wenn er das, was Gott in Christus getan hat, versteht und auf sein tägliches Leben und Verhalten anwenden kann. Dann ist er weise. Und es ist hilfreich, das, was Paulus mit einem weisen Leben vor Augen hat, vom Epheserbrief her zu erschließen. Wie hat Gott denn in Christus seine Weisheit offenbart? Worin besteht diese Weisheit? Welche Folgen hat sie für mein alltägliches Leben? Ein Beispiel dazu. Epheser 1, Vers 8 bis 10 spricht Paulus zum ersten Mal innerhalb des Epheserbriefes von Weisheit. Da schreibt er, Gott hat uns seine ganze Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Hier formuliert Paulus das eigentliche Hauptthema im Epheserbrief, dass in Christus und unter Christus alles vereint wird, unter ihm als dem Haupt. So, und jetzt sagt Paulus, Gottes Weisheit hat er uns in erster Linie dazu gegeben, dass wir das verstehen, was er in Christus getan hat. Nochmal, worin besteht das Geheimnis, welches Gott uns verstehen lässt? Dass Jesus Christus das Oberhaupt jeder Gewalt ist, dass unter ihm und in ihm das ganze Universum zusammengeführt und vereint wird. Nicht im Sinne einer Allversöhnung, sondern in der Weise, dass Gottes Volk aller Zeiten, die Gläubigen aller Zeiten, in Christus und unter ihm zu einem Volk geeint werden. Und die anderen erfahren in und unter Christus die vollkommene Gerechtigkeit Gottes, die Gott in Christus erwiesen hat. Halten wir fest, wir sind weise, wenn wir erkennen, dass Jesus der Mittelpunkt des ganzen Universums ist, unter dem Gott alles vereint. Wir handeln weise, zum Beispiel dann, wenn unser Verhalten darauf ausgerichtet ist, diese Einheit zu bewahren. Zum Beispiel in der Gemeinde. Die zweite Stelle im Epheserbrief, wo Paulus auf die Weisheit zu sprechen kommt, ist Kapitel 1, Verse 17 bis 19. Ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überragend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Hier macht Paulus deutlich, dass wir in uns selbst kein Vermögen haben, das zu erfassen, was Gott in Christus getan hat. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns seinen Geist gibt, um zu ermessen, welches Gewicht das hat, welche zentrale Stellung das hat, was er in Christus getan hat. Wir brauchen weiterhin Gottes Geist, damit wir erkennen, welche Bedeutung das für unser Leben hat im Alltag. Wir sind nicht in der Lage, das runterzubrechen. Halten wir hier fest, wir sind weise, wenn Christus und sein Werk für uns alles überragende Bedeutung hat. Wir sind weise, wenn wir erkennen, dass Gott in uns und unter uns in der Gemeinde mit einer unvorstellbar großen Kraft am Werk ist. Und noch eine dritte Stelle, Epheser 3, Verse 9 und 10, wo Paulus wieder das Stichwort von der Weisheit benutzt. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis, doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Also hier nenne ich als Christ, aha, dieses große Geheimnis dessen, was Gott in Christus getan hat. Das zu bezeugen sind also wir als Gemeinde in der Welt. Das ist ein weiterer Schritt zum täglichen Verhalten. Die Gemeinde veranschaulicht die Kraft, mit der Gott in Christus gehandelt hat. Denn sie ist eine Vereinigung von Menschen, die durch nichts anderes zusammengehalten wird, als durch die versöhnende Kraft, die im Sühnetod von Jesus liegt. Weise sind wir, wenn wir dieses Geheimnis verstehen und danach leben. Also weise sind wir, wenn wir zum Beispiel diese Verbindung ziehen. Ein Bruder ist an mir schuldig geworden, aber ich vergebe ihm vom Herzen. Warum? Weil ich möchte, dass die Kraft, die versöhnende Kraft des Kreuzes sichtbar wird. Und darum ist es für mich eine Ehre, eine Freude dem anderen, der mich um Vergebung bittet, die Schuld zu vergeben. Ich bezeuge ihm und allen anderen, die es mitbekommen, wie groß die Versöhnungskraft des Kreuzes Christi ist. Wir sind weise, wenn wir im täglichen Leben durch unser Verhalten die versöhnende Kraft des Todes von Jesus veranschaulichen. Gottes Wille für dein Leben ist ein offenes Geheimnis. Dieses Geheimnis besteht darin, dass du dein Verhalten im Alltag in Übereinstimmung bringst mit dem, was Gott in Jesus getan hat. Und dafür brauchst du Weisheit. Du lebst nicht weise, wenn du nur auf die äußerliche Erfüllung von Gottes Geboten achtest. Allein dadurch spiegelst du die Weisheit Gottes nicht wider. Weise bist du und weise lebst du, wenn in deinem täglichen Verhalten die überragende Versöhnungskraft des Todes von Jesus sichtbar wird. Und dann geht dein Leben im Alltag immer mehr im Willen Gottes auf. Wobei Gottes Wille gleichzeitig der Wille bleibt, der die ganze Welt umspannt. Und das möchte ich im dritten Punkt vertiefen. Wie passt das zusammen? Unser kleines Leben und Gottes Wille. Gottes großer, universale Wille. Punkt 3. Gottes Wille ist, dass dein kleines Leben Teil seines großen Plans ist. In Vers 16 schreibt Paulus: Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Denn wir leben in einer bösen Zeit. Und hier ist es zunächst sinnvoll zu klären, was Paulus mit der bösen Zeit meint. Für Paulus gibt es eine grobe Zweiteilung der Welt und ihrer Zeit. Es gibt eine kommende Welt, in der es nichts Böses mehr gibt. Und dann gibt es eine gegenwärtige Weltzeit, die vom Bösen geprägt ist. Von dieser gegenwärtigen Weltzeit sagt Paulus in Epheser 2, Vers 2, ihr hattet euch früher nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die Gott nicht gehorsam sind. Also hier ist vom Teufel und von den Dämonen die Rede. Sie beherrschen in der gegenwärtigen Weltzeit diejenigen, die nicht an Jesus glauben. Auch Christen sind den Angriffen des Teufels ausgesetzt. Er versucht, sie zum Ungehorsam gegen Gott zu verführen. Aber durch den Tod und die Auferstehung von Jesus ist die kommende Welt in die gegenwärtige Welt eingebrochen. Sie hat Besitz von denen ergriffen, die durch den Glauben mit Christus vereint sind. Paulus schildert dies, Kapitel 2, Verse 4 bis 6. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus lebendig gemacht hat. Es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Hier werden beide Weltzeiten miteinander verbunden. Wir leben in der bösen Welt. Aber zusammen mit Christus leben wir in der Welt, die kommt. Oder anders gesagt, die kommende Welt ist in Christus schon eingebrochen. Christen leben also in zwei Welten. Sie leben in Verbindung mit Christus als Angehörige der kommenden Welt. Gleichzeitig leben sie in der gegenwärtigen Welt, die vom Bösen geprägt und durchdrungen ist. Und dies steht im Hintergrund, wenn Paulus sagt, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, denn wir leben in einer bösen Zeit. Und bemerkenswert ist die Verbindung, die Paulus hier herstellt. Zuerst fordert er die Christen auf, den bestmöglichen Gebrauch von ihrer Zeit zu machen. Er sagt also nicht, versucht angesichts der schlimmen Lage das Beste rauszuholen. So nach dem Motto, das ist zwar alles ein Kamikaze-Unternehmen, aber haltet die Ohren steif, macht das Beste draus. Viel habt ihr nicht zu erwarten, denn die Welt ist böse. Sondern Paulus sagt, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, oder wie es anders übersetzt auch heißt, nutzt die Zeit. Das heißt, ihr habt die Chance, ihr habt eine Fülle von Gelegenheiten, die sich euch bieten. Und warum? Die Antwort, die Begründung dafür lautet, denn wir leben in einer bösen Zeit. Also weil diese Zeit böse ist, gerade darum haben Christen die Chance und die Verantwortung, von ihrer Zeit den bestmöglichen Gebrauch zu machen. Weil diese Zeit böse ist, haben Christen viele, viele Möglichkeiten, mit gutem Verhalten im Alltag aufzufallen. Sie entlarven durch das Gute, dass sie dem Bösen in Wort und Tat gegenüberstellen. Sie entlarven das Böse als das Böse. Wenn alle böse handeln, fällt niemandem auf, dass er böse ist. Kommt aber ein Guter dazu, fällt dem Bösen auch erst richtig auf. Oh, ich handle wie wie ein Schurke. Christen helfen durch ihr gutes Vorbild in Wort und Tat, dass Nichtchristen zur Erkenntnis ihrer Sünde gelangen und zur Umkehr zu Gott. Paulus hat dies wenige Verse vorher im Epheserbrief so gesagt, Kapitel 5, Verse 11 bis 14. Beteiligt euch nicht an dem finstern Treiben, das keine Frucht hervorbringt. Im Gegenteil, deckt es auf. Man muss sich schämen, auch nur zu nennen, was manche heimlich tun. Wenn es aber vom Licht, das ihr ausstrahlt, aufgedeckt wird, kommt es ans Licht. Und was ans Licht kommt, wird selbst Licht. Darum heißt es, wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod, so wird Christus die Sonne über dir leuchten. Also Paulus, was er zum Schluss sagt, diese Liedstrophe wahrscheinlich aus der frühen Christenheit, wach auf, du Schläfer, das ist die Anrede von Christen an Nichtchristen. Das ist das Licht, was den Nichtchristen aufweckt. Wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod, so wird Christus die Sonne über dir leuchten. Also, dass wir als Christen in der gegenwärtigen bösen Welt sind, ist Gottes Wille. Dies entspricht seinem großen Plan, dass wir jetzt in Gegenwart des Bösen viele Möglichkeiten nutzen, um durch das gute Vorbild Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Dies entspricht Gottes großem Plan durch das Evangelium, Menschen aus allen Völkern von ihren Sünden zu erretten. Gottes Wille ist, dass dein kleines Leben Teil dieses großen Plans ist und wird. Es ist sein Wille, dass durch dein alltägliches Verhalten das Evangelium in Wort und Tat bezeugt wird. Es ist sein Wille, dass durch deine Art zu leben das Böse in der Gemeinde keinen Fuß fasst, sondern die Einheit der Gemeinde bewahrt wird. Ich fasse zusammen, die Möglichkeit zu guten Taten sind durch die Gegenwart des Bösen in der Welt nicht eingeengt. Sondern vielmehr andersherum hast du, weil es das Böse in der Welt gibt, viele Möglichkeiten, mit guten Werken aufzufallen. Und das sollst du auch. Sollst dich das nicht schämen. Sei weise und packe aus der Vielzahl von Gelegenheiten wenigstens manche heraus. Packe immer mehr beim Schopf. Je besser du Gottes Wille und seinen großen Plan kennst, desto leichter wird es dir fallen, seinen Willen in vielen konkreten Verhaltensweisen umzusetzen. Dies ist ein Wachstumsprozess, der im Leben von Christen stattfindet. Gottes Wille für dein Leben ist ein offenes Geheimnis. Eigentlich ist alles offen in der Heiligen Schrift. Und trotzdem brauchst du Weisheit, um dieses Geheimnis zu verstehen, wie dein kleines Leben Teil seines großen Plans wird. Es kann nicht sein, dass du als Christen noch gar nichts über Gottes Willen weißt. Es kann aber auch nicht sein, dass du schon alles weißt. Jeder von uns ist irgendwie da in der Mitte. Darauf gehe ich im letzten Predigtpunkt ein. Gottes Willen kennst du und du sollst ihn immer besser kennenlernen. Vers 17 schreibt Paulus, seid daher nicht dumm, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Also Gottes Wille ist uns bekannt und dennoch, schreibt Paulus, gilt es, diesen Willen tiefergehend zu begreifen, damit wir ihn im alltäglichen Leben verwirklichen. Der Wille Gottes ist für Paulus kein spezieller Wille für dein persönliches Leben. Natürlich ist es so, dass Gott jeden Christen führt, auf besondere Art führt. Aber, liebe Geschwister, manche Christen sind dadurch dass sie auf eine ganz besondere Führung gewartet haben, zu Narren geworden. Manches Harren auf Gottes Führung lähmt er, macht passiv. Gottes Wille ist so groß und universal. Es gibt für jeden im Alltag da was zu tun. Grundsätzlich gilt, dass Gottes Wille für dein und mein Leben eigentlich derselbe ist. Nur wie er umgesetzt wird im Alltag, das ist individuell verschieden. Gottes Wille für dein persönliches Leben besteht etwa nicht darin, dass du den richtigen Lebenspartner findest. Natürlich sollst du den richtigen Lebenspartner finden. Aber er wird dir nicht genau zeigen, wer das ist. Er wird dir die Entscheidung nicht abnehmen. Darauf kannst du, sollst du nicht etwas Bestimmtes nehmen. Du kannst sicher sein, dass Gott dir die Entscheidung nicht abnehmen wird. Ich muss dazu betonen, ich will überhaupt nicht ausschließen, dass Gott Christen auch auf besondere Weise führen kann und ihnen manchmal Dinge zeigen kann, ganz speziell. Meinetwegen, dass er einem Hudson Taylor sagen kann, geh du als Missionar nach China. Wenn er das so gemacht hat, hat er das so gemacht. Das ist nicht die Regel. Das ist die Ausnahme von der Regel. Die Regel ist, wir lesen in der Heiligen Schrift und versuchen daraus zu erkennen, was Gott für uns im Alltag will. Die Regel ist es, dass du in Fragen des Berufs, in Fragen der Ehe, in Fragen der Zeiteinteilung, in Fragen des Umgangs mit Geld, selbstständige Entscheidungen treffen musst. Gott sagt dir nicht, du spendest im Monat 100 Euro. Sagt er nicht. Es wird die große Ausnahme sein, dass er dir das speziell so sagen wird. Du wirst hier eine selbstständige Entscheidung treffen, wenn du das willst. Und vor Gott so verantworten. Du musst dich vor Gott dafür verantworten, und zwar in dem Sinne, dass du dich fragst, inwiefern passt meine Entscheidung zu dem in der Heiligen Schrift offenbarten Willen Gottes? Inwiefern passt meine Entscheidung, fügt sich meine Entscheidung in das große Ganze des Willens Gottes ein? Treffe ich meine Entscheidungen in dem Bewusstsein, dass mein Leben Teil des großen Plans Gottes ist oder sein soll? Was meint Paulus, wenn er vom Willen Gottes spricht? Dies noch am Ende erwähnt. Er meint damit manchmal die persönliche Führung durch Gott, um die er ihn bittet, wo Paulus sich dann aber nicht ganz sicher ist, was daraus wird. Zum Beispiel Römer 1, Vers 10. Gott weiß, dass es mein Wunsch ist, endlich auch einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Also eigentlich spricht nichts dagegen, dass Paulus nach Rom geht. Paulus möchte gern nach Rom. Das entspricht seinem Wunsch, seiner Missionsstrategie, von Rom aus weiter nach Westen vorzudringen. Und er rechnet damit, wenn es Gottes Wille ist, wird er die Umstände so lenken, dass er dorthin gelangen wird. Aber Gottes Wille ist für Paulus selbst hier verborgen. Paulus weiß nicht, ob Gott das will, dass er nach Rom gelangt. Wir als Leser der Apostelgeschichte wissen, ja, es war Gottes Wille, dass er nach Rom gelangt. Paulus wusste das zu der Zeit auch noch nicht. Ob es Gottes Wille ist, klärt sich für Paulus dann, eben wenn er nach Rom gelangt ist. Für Paulus hat der offenbare Wille Gottes viel größere Bedeutung, weil er ihn in der Heiligen Schrift findet. Und bei Paulus, das ist der Sonderfall, hat Gott auch in besonderer Weise seinen umfassenden Willen offenbart. Epheser 1, Vers 11 spricht er vom Willen Gottes in diesem umfassenden Sinn. Gott hat uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Und hier hat Gottes Wille, Gottes umfassender Wille, zwei relativ allgemeine Anwendungen auf unser Leben, auf dein Leben. Das erste, wenn du Christ bist, dann war es Gottes Wille, dass du einer wirst. Er hat dich dazu erwählt, errettet zu werden, und er hat dich zum Glauben an seinen Sohn Jesus Christus geführt. Die zweite Anwendung, Gottes Wille für dein Leben in der Gegenwart ist es, dass du mit dem, was du tust und lässt, etwas zur Verherrlichung seines Namens beiträgst. Anderes Beispiel, in Epheser 6, Verse 5 bis 6, spricht Paulus wieder vom Willen Gottes und hier etwas konkreter gefasst, er spricht dort die Sklaven an. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe den Willen Gottes. Gottes Wille wird hier von Paulus auf die Situation von Sklaven angewandt. Und dass sie, die Angesprochenen, Sklaven sind, wird hier von Paulus einfach vorausgesetzt. Auch das war natürlich Gottes Wille, dass sie Sklaven sind. Das ist Gottes verborgener Wille, dass sie sich gerade da in diesem Stand wiederfinden. Aber jetzt geht es weiter. Gottes offenbarer Wille für diese Sklaven. Wie sie sich als Sklaven verhalten, lernen sie nur im Blick auf Gottes offenbaren Willen. Und da sagt Paulus, Gott hat sie nach seinem Willen zu Sklaven von Christus gemacht. Sein Wille besteht nun für ihre konkrete Lebenssituation darin, dass sie als Sklaven von Christus gegenüber irdischen Herren fleißig sind, anstatt zu faulenzen. Und sein Wille ist es weiterhin, dass, weil sie Christus mit Ehrfurcht begegnen, sie auch ihren irdischen Herren mit Ehrfurcht begegnen sollen. Das ist nur ein Beispiel für die Art und Weise, wie Paulus aus dem universalen, weltweiten Willen Gottes Anwendungen macht auf bestimmte Lebensumstände. Und es gibt eigentlich eine unendlich große Zahl unterschiedlicher Lebensumstände. Und es ist unmöglich, im Voraus Anwendungen des Willens Gottes auf jede einzelne Situation hinzumachen. Dann hätten wir nicht eine Bibel, dann hätten wir eine Bibliothek. Dann hätten wir ein vielbändiges Gesetzeswerk oder dergleichen. Das Leben ist so vielfältig, dass es unmöglich ist, für alle Lebenssituationen detaillierte Handlungsanweisungen anzuführen. Paulus fordert dich auf, zu begreifen, was Gottes umfassender Wille für dein Leben ist. Für die Welt ist, dann für dein Leben ist. Er will, dass du das große Ganze seines Planes immer besser verstehst, nämlich, dass Gott sich in Christus ein Volk geschaffen hat, das ihm mit guten Werken dient und verherrlicht, das unter Christus geeint ist zu einem Volk. Gottes Wille ist, dass die Gemeinde in der Welt dasteht als Zeugnis für die überragende Versöhnungskraft, die der Tod von Jesus hat. Gottes Wille war es, dass du zum Glauben an Jesus Christus kommst. Dadurch bist du Teil seiner Gemeinde. Gottes Wille für dein Leben ist es, dass du dazu beiträgst, die Einheit der Gemeinde zu bewahren, und das Evangelium von der Erlösung in Christus in Wort und Tat auszubreiten. Es gibt weitere Anwendungen. Gottes Wille für dich ist, dass du demütig bist, dass du Gott mit den Gaben dienst, die er dir gegeben hat. Epheser 4 zum Beispiel. Wie das konkret aussieht, das zu begreifen, brauchst du Weisheit. Brauchen auch die Geschwister an deiner Seite Weisheit, damit sie dir möglicherweise zeigen, wo dein Platz ist. Gottes großer Wille, wie in der Heiligen Schrift offenbart ist, übersteigt dein kleines Leben. Gottes Wille umfasst die ganze Welt. Je mehr du diesen Willen Gottes begreifst, umso eher wirst du ihm in deinem alltäglichen Leben dienen. Amen.